SRF 3.
Der Kanton Luzern kürzt die Prämienverbilligung für die Krankenkasse. Das geht nicht, sagen Betroffene und bereiten eine Art Sammelklage vor. Nordkorea hat offenbar eine Wasserstoffbombe getestet. Der ETH-Experte hält diese Behauptung durchaus für glaubwürdig. Der Pharma-Multi Novartis bekommt ein neues Gesicht an seiner Konzernspitze. Wer der Neue ist und was ihn nun erwartet, das sagen wir gleich hier im Info 3. Heute mit Karin Britsch. Das ist ungewöhnlich. Eine politische Partei sammelt Klagen von Bürgerinnen und Bürgern und will gegen die Kantonsregierung vor Gericht gehen. Genau das passiert derzeit in Luzern. Die Regierung hat entschieden, vorläufig keine weiteren Krankenkassenprämienverbilligungen auszuzahlen. Dagegen wehrt sich nun die SP, aber nicht auf politischem, sondern auf juristischem Weg. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Eigentlich hatte das Jahr für die Bezügerinnen und Bezüger der Prämienverbilligungen ganz normal angefangen. Die Luzerner Regierung hatte die Zahlungen festgelegt, die Ausgleichskasse verrechnete sie direkt mit den Krankenkassen. Doch dann kam die finanzielle Misere. Im Frühling lehnte das Volk eine Steuererhöhung ab. Die Folge: noch immer steht der Kanton ohne gültiges Budget für das laufende Jahr da. Für die Regierung hieß das, die Notbremse zu ziehen, unter anderem bei den Prämienverbilligungen. Die Zahlungen werden ab Oktober vorhand eingestellt, so lange, bis ein gültiges Budget bestehe und die definitive Berechnung vorliege. Das gehe nicht, sagt David Roth, Präsident der SP Kanton Luzern.
Das verstößt gegen Bundesrecht. Das Bundesrecht sagt ganz klar, man muss diese Prämienverbilligung vorher auszahlen und nicht nachträglich. Und es gibt einmal im Jahr, in dem das festgestellt wird, ob jemand anspruchsberechtigt ist. Und das wurde festgestellt. Und es kann nicht jetzt einfach vom Kanton noch ein zweites Mal festgestellt werden.
Die SP stellt den Betroffenen nun Musterklagen zur Verfügung und bietet zudem an, die Rechtsvertretung zu übernehmen. Das Ausmaß der Aktion könnte beträchtlich sein. Rund 70'000 Luzernerinnen und Luzerner sind vom Zahlungsstopp bei den Prämienverbilligungen betroffen. Das weiß auch die Regierung. Sie hat aber von Anfang an betont, hängen gelassen werde niemand. Das bekräftigt Erwin Roos vom Gesundheitsdepartement.
Die Gemeinden und die Krankenversicherer sind offen, dass wenn jemand überbrückungsmäßig ein Problem hat, mit ihnen zu sprechen und nach Lösungen zu suchen.
Zum Beispiel über Leistungen der Sozialhilfe. Der Verbilligungsstopp sei rechtens, ist man beim Kanton überzeugt, denn die Zahlungen seien ja nur aufgeschoben, bis der Kanton ein gültiges Budget habe. Und damit kommt man wieder zur grundsätzlichen Frage, die über dem Luzerner Prämienverbilligungsstreit steht. Was ist stärker zu gewichten? Die finanzielle Notlage des Kantons oder der Anspruch der Versicherten? Für Ueli Kieser, Professor für Sozialversicherungsgesetz und Gesundheitsrecht an der Uni St. Gallen, gibt es hierzu nur eine Antwort.
Da geht eben der Schutz der Versicherten halt schon vor, weil es im Bundesrecht völlig klar heisst, die Kantone gewähren Prämienverbilligung. Da kommt der Kanton nicht drum herum, auch wenn er kein Geld hat.
Dass die SP mit ihren Klagen durchkommt, ist also zumindest nicht chancenlos.
Bevor wir hier über Nordkorea und die Wasserstoffbombe reden, geht's um die türkische Regierung. Die lässt die Kritik von Angela Merkel und Martin Schulz in der Fernsehdebatte von gestern nicht auf sich sitzen, Dominik Rolli.
Die deutsche Politik beuge sich dem Populismus und der Ausgrenzung, schrieb ein Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Twitter. Deutschland bietet zudem Terroristen aus der Türkei Schutz. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz hatten die Türkei beim Fernsehduell einhellig kritisiert. SPD-Kandidat Schulz hatte angekündigt, als Kanzler die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu stoppen. Merkel plädierte für ein Einfrieren der Beitrittshilfen für die Türkei in Milliardenhöhe. Die Hilfsorganisation Caritas kritisiert, dass die Schweiz zu wenig Geld im Kampf gegen den Klimawandel bereitstelle. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen 450 bis 600 Millionen entsprechen nicht der Verantwortung der Schweiz, schreibt Caritas in ihrem Positionspapier. Die Organisation hält den Betrag von 1 Milliarde Franken jährlich für angemessen. Die betreffende Summe dürfe außerdem nicht dem Budget für Entwicklungszusammenarbeit angelastet werden, wie dies jetzt der Fall ist, sondern müsse zusätzlich aufgewendet werden. In einer vom Hochwasser beschädigten Chemiefabrik nördlich der texanischen Stadt Houston sind inzwischen alle Feuer gelöscht. Wie die Behörden mitteilten, wurden aus Sicherheitsgründen Restbestände an gefährlichen Chemikalien gezielt abgebrannt, auch um Feuerwehrleute nicht zu gefährden. In der Fabrik war es am Donnerstag zu Explosionen gekommen, nachdem das Kühlsystem ausgefallen war. 23 Jahre lang war Rocco Morabito auf der Flucht. Nun ist der 50-jährige Boss der kalabrischen Mafia in der uruguayanischen Hauptstadt Montevideo festgenommen worden. Laut dem italienischen Innenministerium wurde damit einer der gefährlichsten Bosse der 'Ndrangheta verhaftet. Morabito war international zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem er unter anderem wegen Drogenhandels zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war. Wie das uruguayanische Innenministerium mitteilt, wurde Rocco Morabito in einem Hotel gefasst und soll an Italien ausgeliefert werden. Der Blick an die Börsen, die Daten mitgeteilt von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.869 Punkten, damit 0,8% im Minus. Der Euro wird zu 1.14.01 gehandelt, der Dollar zu 95,70 Das Wetter in der ganzen Schweiz ist es heute teilweise, morgen ziemlich sonnig. Heute Abend und in der Nacht fällt im Osten und an den Bergen etwas Regen. Die Nachmittagstemperatur liegt heute zwischen 19 und 23, morgen bei 25 Grad.
Info 3 Mittag.
Nordkorea und seine Bombentests. Erst gestern hat ein neuer Test die Nachbarn, ja die Welt, aufgeschreckt. Pyongyang behauptet, es habe eine Wasserstoffbombe gezündet. Aber stimmt das tatsächlich? Denn schon einmal vor etwa 2 Jahren hat das Regime dies behauptet. Wie plausibel ist es aber diesmal? Das fragte meine Kollegin Brigitte Kramer den ETH-Experten Michael Haas.
Unabhängig bestätigen können wir auch diesmal nicht, dass es sich hier tatsächlich um eine echte Wasserstoffbombe handelt. Wir müssen aber annehmen, aufgrund der Größenordnung dieses Tests, dass ein Fusionsbrennstoff, der die Kernspaltung beschleunigt, im Spiel war. Und hier gibt es eben technisch verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Theoretisch kann man eine solche Sprengkraft von 200 bis 300 Kilotonnen auch mit einer Spaltbombe erreichen, wie sie beispielsweise in Hiroshima eingesetzt wurde. Und das kann schon ausreichend sein, um eine solche Sprengkraft dann zu erreichen. Ist aber nicht das, was wir im eigentlichen Sinne dann eine Wasserstoffbombe nennen würden.
Gäbe es denn noch andere Indizien, die dafür sprechen würden, zum Beispiel radioaktive Partikel in der Atmosphäre oder so etwas?
Man kann die Isotope, die radioaktiven Stoffe, die hier in die Atmosphäre gelangen, messen und kann das auswerten. Und das liefert dann tatsächlich recht sichere Aufschlüsse darüber, was hier genau passiert ist. Bis diese Auswertung der Radionuklide erfolgt ist, kann es aber einige Wochen dauern. Und bis das in die Öffentlichkeit gelangt, kann das möglicherweise noch länger dauern.
Nordkorea sagt ja, man habe die Wasserstoffbombe von A bis Z selber entwickelt. Wie glaubwürdig ist das?
Dazu muss man zunächst mal sagen, dass die Technologie der Wasserstoffbombe eigentlich ja in die Mitte des 20. Jahrhunderts gehört und es mit damaligen Mitteln mehrere Nationen gelungen ist, mehr oder weniger unabhängig solche Bomben zu entwickeln. Insofern ist es für mich keineswegs undenkbar, dass die Nordkoreaner das selbst aus eigener Kraft geschafft haben könnten. Man hat sie in der Vergangenheit häufig unterschätzt. Verdächtig wäre es aus meiner Sicht allerdings, wenn nach einer Reihe von jetzt eher bescheidenen Spaltbombentests, das heißt eines recht einfachen Designs, jetzt auf einmal eine wirklich ausgereifte Wasserstoffbombe vorhanden wäre. Das heißt, ein wirklich ausgereiftes, auch militärisch einsetzbares Design, das man auf eine Rakete setzen kann. Hier müsste man sich dann fragen, wie das möglich war, in dieser Geschwindigkeit mehrere technische Hürden, die hier noch verblieben sind, dann zu bewältigen.
Was würde es denn bedeuten, wenn Nordkorea tatsächlich über Wasserstoffbomben verfügen würde?
Das würde zunächst vor allem einen großen technologischen Fortschritt bedeuten, der sich natürlich niederschlägt in der Wahrnehmung des Landes. Wichtiger aus meiner Sicht für das eigentliche Ziel der Nordkoreaner, die USA abschrecken zu können, indem man möglichst das eigene Territorium der USA bedrohen kann, ist aber eigentlich diese Fähigkeit, Atombomben so klein bauen zu können, dass man die mit einer Rakete dann ins Ziel bringen kann.
Sagt Michael Haas vom Center for Security Studies an der ETH Zürich.
Info 3 Mittag.
Vasant Narasimhan, 40, Amerikaner und ab 2019 Chef von Novartis. Das ist seit heute früh bekannt. Nur, wer ist der neue Mann an der Spitze des Basler Pharmakonzerns? Und vor allem, was hinterlässt ihm sein Vorgänger Joe Jimenez, der nach 8 Jahren geht an der Spitze? Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Joe Jimenez war der richtige Mann am richtigen Ort und er scheint auch den richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben für seinen Abgang. Er wurde von Daniel Vasella, dem langjährigen Konzernchef und Verwaltungsratspräsidenten von Novartis, intronisiert. Er kam von außen, von sehr weit weg. Er hatte jahrelang Ketchup und Salatsoßen verkauft und etwas Erfahrung in der Finanzindustrie gesammelt. Von der Pharmabranche hatte er nur wenig Ahnung. Aber er wusste, wie man einen Konzern umbaut. Er verkaufte die Divisionen Tiergesundheit und Vitamine, welche nicht mehr so richtig zu einem Pharmakonzern passen wollten. Und als ausgezeichneter Marketingmann schaffte er es auch, dass Novartis seine Medikamente teuer verkaufen konnte. Das freute nicht unbedingt die nationalen Gesundheitssysteme, aber die Aktionäre. Mit 2 Geschäften, die er von Vasella geerbt hatte, tat er sich allerdings schwer. Die Augenheilsparte mit der von Vasella viel zu teuer eingekauften Alcon kam nie in Fahrt. Und dann ist da noch das 30% Aktienpaket am Lokalkonkurrenten Roche. Vasella hatte dieses heimlich zusammengekauft, er dürfte von einem Zusammengehen geträumt haben. Doch davon wollte man bei Roche nie etwas wissen. Also lagen die Papiere im Tresor von Novartis, warfen ansprechende Dividenden ab, doch es war blockiertes Geld. In letzter Zeit wurde auch für Außenstehende immer sichtbar, dass da einer am Ruder ist, der nicht mehr so richtig weiß, wohin mit dem Novartis-Tanker. Jimenez' Rücktritt ist deshalb keine Überraschung. Da Novartis nicht topfit, aber auch nicht sterbenskrank ist, kommt sein Abgang auch zum richtigen Zeitpunkt. Mit der Wahl des Amerikaners Vasant Narasimhan zum neuen Konzernchef verpasst der Verwaltungsrat dem Unternehmen eine Verjüngungskur. Narasimhan ist 40 Jahre alt. Mit ihm werden wohl gleich 2 Generationen an potenziellen Jimenez-Nachfolger übersprungen. Narasimhan hat 2 Kinder und wohnt seit einigen Jahren in Basel. Als Leiter Pharmaentwicklung kennt er Novartis von innen. Zudem ist er Arzt, hat Biologie studiert und kennt auch den kommerziellen Bereich bestens. Beobachter erwarten, dass er Alcon und das 30%-Paket an Roche bald verkauft, um mit diesem Geld größere Zukäufe zu finanzieren. Denn wie viele große Pharmakonzerne leidet auch Novartis darunter, nicht schnell genug aus eigener Kraft neue Medikamente auf den Markt zu bringen. Narasimhan mit seinem Pharmawissen soll das nun richten.
Novartis und seine Chefs, Nordkorea und seine Bomben und Luzern und seine Krankenkassen, Prämien und seine Klagen. Das alles ist heute Info 3. Im Studio Valerie Wacker und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.